Da sind zwei Pastoren aus dem hohen Norden miteinander unterwegs und die unterhalten sich. Und dann sagt der eine: Also weißt du was, wir haben ein echtes Fledermausproblem bei uns in der Kirche. Und dann sagt der andere: Ja, das hatten wir auch mal. Und der andere so: Ja, wie habt ihr denn das gelöst? Was habt ihr gemacht? Und dann hat er gesagt, ganz einfach: Wir haben sie getauft und dann konfirmiert. Und schwupps, weg waren sie. Und liebe Beula, es ist in der Tat so, dass ihr mit 14 Jahren voll und ganz religionsmündig seid. Das heißt, ihr dürft entscheiden, was und an wen will ich eigentlich glauben. Eure Eltern können zwar noch so auf die liebevolle Art euch noch so ein bisschen in der Richtung stupsen, aber von staatlicher Seite her seid ihr voll und ganz religionsmündig. Ihr könnt entscheiden. Und die meisten europäischen Staaten haben diese Regelung aus dem christlich-jüdischen Glauben heraus übernommen. Bar Mitzwa lautet es im jüdischen und im christlichen Glauben, ist es eben der Abschluss des biblischen Unterrichts oder eben die Konfirmation. Und da war man im Regelfall so um die 14 Jahre. Voll religionsmündig. Ihr seid jetzt für euren Glauben selbst verantwortlich. Eure Eltern und eure Paten, die für euch gebetet haben, die euch im christlichen Glauben unterwiesen haben, die euch in christliche Kindergruppen wie zum Beispiel Jungschar, Kindergottesdienst und so weiter geschickt haben, die euch das Evangelium von Jesus Christus erklärt haben, werden heute auch mit dieser Feier von ihren Aufgaben und Verantwortungen der christlichen Erziehung letzten Endes entbunden. Ebenso die christliche Gemeinde. Ihr seid jetzt gefragt. Ihr steht jetzt in der Verantwortung und deshalb ist der Abschluss des biblischen Unterrichts eigentlich ja auch überhaupt kein Ende, sondern vielmehr ein Start. Ein Start in ein eigenständiges, verantwortliches Leben vor Gott. Du darfst jetzt eben entscheiden. Du darfst bestimmen. Und eigenständig und selber entscheiden heißt ja nicht, ich muss alles irgendwie alleine können und jetzt hilft mir keiner mehr und ich bin Hilfe, was mache ich jetzt mit meinen 15, 14, 16 Jahren oder so? Nein, die Gemeinde, auch die Paten und auch die Eltern, die stehen euch nach wie vor bei. Aber es ist deine persönliche Entscheidung. Und als Jesus in Israel unterwegs war und so anfing, in den verschiedenen Dörfern und Städten und so zu predigen und das Ganze so Fahrt aufnahm, das war ja damals eine ganz spannende und faszinierende Zeit. So rückblickend kann man das natürlich leicht sagen, ne? Die Israeliten waren besetzt von den Römern. Es war viel Aufbruch. Kulturell holte man sich von allen Herren Ländern alles Mögliche zusammen. Und überall standen irgendwelche Prediger auf und verkündigten irgendwas. Und dann kam eben dieser Jesus und fing auch an. Und das Faszinierende bei ihm war aber, dass er nicht einfach nur ein paar nette rhetorische Predigten hielt, sondern das Ganze irgendwie unter die Haut ging. Sie merkten, in Jesus begegnet ihnen Gott selber. Es geschahen dann auch noch Wunder und Zeichen. Menschen wurden von Krankheiten geheilt. Und den mächtigen und religiösen Führern der damaligen Zeit, da wurde der Finger in die Wunden gelegt. Ja, es roch ein bisschen nach Aufstand auch, nach Revolte. So alle Macht dem Volke. Und dann kommt eine große Menge an Menschen zu Jesus und Jesus lehrt sie wieder. Aber die Predigt irgendwie, die schießt völlig übers Ziel hinaus. Die Leute wenden sich ab. Sie gehen, einer nach dem anderen. So ein bisschen Sozialkritik, ja, da sind wir dabei, auf jeden Fall. Ein wenig gegen so die mächtigen und starken und religiösen Führer, ja, da sind wir ein bisschen dabei. Ein Stück weit wenig alternativ? Ja, da sind wir dabei. Ein wenig Gefühlsduselei auf religiöser Ebene. Wir haben uns irgendwie alle lieb und Gott ist ja lieb und alles ist schön. Ja, da sind wir dabei. Aber das, was Jesus jetzt sagt, was er unter Nachfolge versteht, also ehrlich, das geht viel zu weit. Das ist ja schon fanatisch. Sowas wie Selbstverleugnung, Kreuz auf sich nehmen. Wie war das nochmal mit den 10 Geboten und die Verschärfung? Ja, so ein bisschen Trost im Glauben, Hilfen in Notzeit, der Liebe Gott. Ja, da sind wir dabei. Aber das, was Jesus jetzt sagt, das geht viel, viel zu weit. Und dann gehen sie wirklich einer nach dem anderen. Wir lesen es in der Bibel. Sie gingen alle. Und ich meine, ich fände es jetzt schon wirklich auch völlig irritierend, wenn so 2, 3 Leute jetzt aufstehen würden und gehen würden. Also seien Sie barmherzig und bleiben Sie einfach sitzen und wir kriegen das hin. Genau, und als dann nämlich alle so irgendwie gegangen sind, dann fragt Jesus seine 12 Jünger, die er auserwählt hat. Die fragt er, so der innere Kern, die fragt er, hey, wie sieht's eigentlich mit euch aus? Wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Und liebe Beula, Jesus spricht dich auch heute noch an. Wir sagen im Herzen. Und er fragt euch, dich ganz persönlich, willst du auch gehen? Willst du auch gehen? Es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Willst du auch gehen? Beim Glauben gibt es keinen Druck, zumindest nicht von Seiten Gottes her. Was manchmal durch Menschen geschieht, in ihrer Fehlerhaftigkeit und so weiter, das ist eine andere Baustelle. Keine Frage. Aber bei Gott gibt es keinen Druck, sondern nur die Frage, willst du auch gehen? Es ist deine Entscheidung. Und dann kommt Simon Petrus, der sogenannte Leitwolf dieser 12, der sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. In einer anderen Übersetzung heißt es, nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir haben ja hier eigentlich genug zu essen. Bei einer ordentlichen Feier, wie es bei euch nachher auch im BU hinterher nach dem Gottesdienst auch sein wird, da gibt es eigentlich viel mehr zu essen, als dass man essen könnte. Es steht so viel Auswahl auf dem Programm. Man muss immer gucken, ob man es irgendwie schafft, durchzukommen. Und hinterher gibt es ja noch Kaffee und Kuchen. Also mehr als genug. Und in der Regel ist es ja auch so, wir haben hier ein Dach über unserem Kopf. Und selbst wenn wir keine Arbeit mehr haben, wir dürfen eine medizinische Grundversorgung trotz allem noch genießen. Wir leben im Gegensatz zu vielen Teilen dieser Welt in einer privilegierten Sonderstellung. Wir haben Frieden, wir haben Freiheit. Und trotz dieser guten äußerlichen Umstände merken wir, Mensch, der lebt doch nicht vom Brot allein. Er lebt nicht vom Brot allein. Die Seele braucht Nahrung, kein Fastfood. Und doch begnügen wir uns so oft damit. Es geht halt schnell und es hält für kurze Zeit, aber da müssen wir uns keine Gedanken machen. Doch irgendwie ist es immer und immer und immer wieder so, dass wir am Ende des Tages haben wir Hunger. Gott hat gesagt, als er den Menschen geschaffen hat, er hat die Ewigkeit, ein Teil von sich, in die Herzen der Menschen gelegt. Und deswegen haben wir Hunger. Hunger und Durst nach geistlichem Leben. Ja, nach Gott selber. Und du kannst es jetzt leugnen, du kannst es verdrängen, du kannst es irgendwie auch mit Fastfood stillen und trotzdem wirst du es immer wieder merken, in deinem Herzen, diesen Hunger nach Worten des ewigen Lebens. Und Simon Petrus hat es erkannt, bei diesem Jesus hier, da finde ich Nahrung, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ein Dieb, der kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin gekommen, um dir Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das ist das Angebot, das Jesus macht, das er euch macht, liebe Beula. Leben in ganzer Fülle. Glaubst du das? Und da war ich vor etlichen Jahren auf einer Freizeit und es war wunderbares Wetter. Wir sind früh morgens los und sind an so einen See gewandert und haben dort den Tag verbracht. Und natürlich bei diesem Wetter, wir sind alle rein ins Wasser und ich auch mittendrin. Und dann sehe ich mit dem ganzen Spaß, den wir da haben, oh, da sitzt ein Mädchen, war so ein bisschen ein Hang, da sitzt ein Mädchen auf dem Stein, so ein bisschen alleine. Und ich raus, trockne mich ab, geh hin zu ihr und setze mich. Und dann fängt sie an zu erzählen. Und sagt, hey Chris, hier, da ist irgendwie, das ist irgendwie so anders als zu Hause. Und ich etwas verunsichert, was meint sie denn jetzt damit genau? Und da erzählt sie, und ich fasse sinngemäß kurz zusammen, es geht darum, zu Hause in ihrer Freundesklique und in ihrem Umfeld, da geht es so viel um Aussehen. Da geht es so ganz stark darum, welche Klamotten sie trägt. Da ist es ganz stark, mit welchen Freunden sie sich umgibt. Auch Sex und Geld und Zugehörigkeit, das ist so das bestimmende Thema. Letzten Endes muss man sich irgendwie ein Stück weit auch immer irgendwo präsentieren. Und hier auf dieser Freizeit ist es so anders. Wir können miteinander und übereinander auch lachen und es ist irgendwie nicht so verletzlich. So verletzend. Und zuerst hat sie gedacht, ja, die kennen sich halt schon, das ist so eine eingespielte Truppe und Clique und die kennen sich schon seit Jahren und hin und her. Und dann hat sie gemerkt, nee, die meisten, die hier dabei sind, die sind zum ersten Mal dabei. Und ich habe dann nur gefragt, woran denkst du, liegt das? Und sie sagt dann, ich denke, das liegt an diesem Jesus. Und ich will jetzt auf gar keinen Fall die christliche Gemeinde irgendwie idealisieren, frei nach dem Motto, die christliche Gemeinde, da ist immer alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und sowas. Überhaupt nicht. Nein, auch als Christenmenschen sind wir Menschen mit Fehler, die einander auch verletzen. Es gibt Schmerz und es gibt auch Zerbruch. Wir sind in dem Sinn keine Heiligen, die über allen stehen und immer alles richtig machen, sozusagen perfekte Menschen. Nein, das sind wir nicht. Und das nehmen wir uns auch für uns auch gar nicht selber in Anspruch. Als Berlin völlig zerbombt da in Schutt und Asche lag nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren das die sogenannten Trümmerfrauen, die Berlin wieder aufgebaut haben. Und die große Frage damals war, wohin denn eigentlich mit dem ganzen Schutt, also mit dem, was kaputt gegangen ist, wohin? Und sie haben dann einen Ort bestimmt, wo sie alles hingebracht haben. So eine richtige Halde. Mount Clemore wird es liebevoll genannt, ist heute noch zu sehen. Und wir als Christen, wir haben auch eine Halde, wo wir alles Kaputte, all unseren Schmerz, all unsere Wut, all unsere Fehler, all unser Versagen, all das, was uns Menschsein auch ausmacht, dass wir es hinbringen können. Und wir gefüllt werden mit Worten des ewigen Lebens. Dieser Ort heißt Golgatha. Da starb Jesus für all unser Versagen, für all unsere Ängste, Krankheit, Wut und Schmerz. Und deshalb kann Jesus auch sagen, kommt her alle, die ihr irgendwie mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Und Ruhe heißt, es geht nicht mehr im Leben in erster Linie darum, vielleicht wie beliebt ich bin oder was vielleicht die anderen über mich denken. Auch nicht, wie wohlhabend ich bin, was ich mir alles erleisten kann und was ich erreicht habe in meiner Karriere oder wie gut aussehend ich bin. Auch nicht, wie gut meine Kinder in der Schule oder im Sportverein sind. Auch nicht, wie viel Klicks und Follower ich habe. Oder was uns sonst noch irgendwie ruhelos durch das Leben durchtreibt. Ruhe bedeutet, ich habe meine Identität in Gott gefunden. Und diese Ruhe verändert einen. Ich fange in und aus Gott heraus mein Leben zu gestalten. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das bedeutet Nachfolge, dass Christus in mir leben darf. er Gestalt annehmen darf. Und jetzt kannst du vielleicht denken oder sagen, ach, ich brauche kein Kreuz, ich brauche keinen Foltertod, was soll das? Wir leben ja schließlich hier in der Postmoderne. Du kannst dich auch vielleicht selbst rechtfertigen und sagen, ist auch alles nicht so schlimm, alles gut. Und das war damals auch nicht anders. Wir lesen, dass wirklich einer nach dem anderen eben gegangen ist. Und Jesus fragt nur, willst du auch gehen? Du hast die Wahl. Es ist deine Entscheidung. Es ist eure Entscheidung, liebe Beula, wie ihr nach dem Abschluss mit dem christlichen Glauben hier, wie ihr weiter verfahren wollt. Es sind eure Entscheidungen. Es ist euer Neustart in ein eigenständiges Christsein und ihr dürft ganz frei wählen. Als ich 16 Jahre alt war, da habe ich mich für ein Leben mit diesem Jesus entschieden. So jetzt, 27 Jahre später, würde ich ähnlich antworten wie Petrus: Herr, wohin sonst sollte ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das wünsche ich mir für euch, dass ihr diese Erfahrung machen dürft, diesen Segen in Jesus Christus, dass ihr den ganz persönlich erleben dürft. Egal, wie die Umstände auch sein mögen, ob du gerade einfach nur jubeln kannst oder Umstände dein Leben bedrücken und es dir schwerfällt. Dieser Segen in Jesus, den wünsche ich dir, den wünsche ich euch. Und eins noch vielleicht so zum Schluss, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Vielen ist die bekannt. Die zeigt eins auch auf. Auch wenn du vielleicht jetzt Nein sagst oder vor ein paar Jahren schon Nein gesagt hast, Gott wartet auf dich, sehnsüchtig. Er hält nach dir Ausschau. Und jederzeit darfst du das Angebot annehmen und bei Gott ein Zuhause finden. Und ich persönlich kann aus meiner Erfahrung raten, lieber jetzt als später. Amen.